Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Zieler, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt in Innsbruck. Mein heutiger Gast ist wieder Dr. Lukas Staffler. Hallo Lukas.
Hallo Johannes, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Du bist ja selbstständiger Rechtsanwalt in Innsbruck, hast dich spezialisiert auf Compliance, Digitalwirtschaftsrecht und Strafrecht. Und das wird heute wieder das Thema unserer Podcast-Folge sein. In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, was man tun kann, wenn man Beschuldigter eines Strafverfahrens ist. Heute wechseln wir die Seite und schauen uns an, was muss ein Opfer einer Straftat rechtlich beachten und was kann es tun. Dementsprechend gleich mal die erste Frage. Bin ein Opfer einer Straftat, also beispielsweise bin ich auf einen Cyberbetrug hereingefallen. Was kann ich denn tun?
Das Thema ist überaus sensibel, weil man ja als erstes mal zugeben muss, dass man reingelegt worden ist, dass man sich vielleicht auch schämt, dass man hier nicht auf die Sicherheitsvorkehrungen geachtet hat. Oder gewisse Leute sagen auch, okay, wegen diesen 100 Euro oder 200 Euro sei es drum. Tatsächlich ist es für viele eine Überwindung, sich als Opfer zu sehen. Aber solche Sachen muss man auch im größeren Kontext schauen. Cyberkriminelle speziell sind darauf aus, genau mit solchen Reaktionen zu rechnen, die preisen ein, dass sich viele Opfer nicht wehren, dass viele Opfer nicht die Anzeige stellen und deswegen funktionieren diese Geschäftsmodelle. Deswegen aus meiner Sicht zuerst mal anerkennen, es kann passieren, es ist nichts, weil man besonders dumm war oder unvorsichtig war, sondern es ist tatsächlich eine neue Welt in der Digitalisierung, in der hochprofessionelle Täter agieren und man soll anerkennen, okay, es ist was passiert und wir gehen jetzt die Schritte vorwärts, um zu schauen, ob wir den Schaden mindern können oder uns zumindest schadlos halten können.
Ich glaube, was du da sagst, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sich wirklich, und das erlebe ich auch selbst bei Mandanten, die schämen sich oft, dann zuzugeben, ich bin da reingefallen, ich habe jetzt eine Rechnung bezahlt, die schlussendlich gefälscht war. Das ist natürlich mit Scham verbunden, aber wie du richtig sagst, wenn man nicht dagegen vorgeht, wird der Nächste ebenfalls wieder drauf reinfallen, ja, und dann wird sich das etablieren und es geht immer so weiter. Also sollte man dagegen jedenfalls vorgehen.
Ganz richtig, Johannes. Und das Wichtigste, was man sich da vergegenwärtigen muss, ist, man ist nicht alleine. Es gibt die Banken, die einem hier vielleicht eine Hilfeleistung holen können oder eine Hilfeleistung geben können, um Gelder zurückzuholen. Es gibt die Versicherungen, die Rechtsschutzversicherungen, die vielleicht den einen oder anderen Schaden auch abdecken können. Und es gibt natürlich die Anwaltei, die hier unterstützen kann, um die Gelder zurückzuholen und den Schaden zu mindern.
Und man muss sich auch vor Augen halten, dass man ja als Opfer nicht schutzlos ist. Die Strafprozessordnung sieht ja die Rolle auch des Opfers vor und verbindet damit auch einige Rechte, die man im Strafverfahren hat. Vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, welche Rechte Opfern von Straftaten zukommen.
Die Strafprozessordnung hat eine Reihe von Rechten vorgesehen für das Opfer und das erste Recht ist gleichzeitig auch als Recht zu sehen. Wenn man Opfer einer Straftat ist, hat man das Recht, eine Anzeige zu stellen. Es gibt nur in speziellen Ausnahmefällen eine Pflicht, die Anzeige zu stellen und man hat grundsätzlich die Möglichkeit und die Überlegung, man darf eine Anzeige erstellen. Anzeige heißt am Ende des Tages, man macht eine Sachverhaltsbekanntgabe, man schildert den Sachverhalt, der passiert ist und die Polizei bzw. die Strafverfolgungsbehörden schauen drüber, ob sich daraus eine strafrechtlich relevante Handlung ergibt. Das zweite Recht ist natürlich, dass man sich durch einen Anwalt vertreten lassen kann und einen Anwalt unterstützend hinzuziehen kann. Und der dritte Recht ist vielleicht noch zu erwähnen, und zwar das Recht auf Schadenersatz oder Entschädigung. Das Recht des Opfers, sich in das Verfahren als Privatbeteiligter einzulassen und vom Täter Schadenersatz oder Schmerzensgeld zu verlangen. Da ist ganz, ganz wichtig, dass man auch eine konkrete Schadenshöhe beziffert und nicht nur sagt, man ist Opfer und man ist geschädigt, sondern dass man auch einen konkreten Betrag von mir aus 100 Euro oder 500 Euro benennt und den auch belegen kann oder rechtfertigen kann, warum es diesen Betrag geben soll. Dann hat der Richter nämlich eine Grundlage im Strafverfahren auch einen entsprechenden Schadenersatz zuzuerkennen.
Jetzt hake ich ein, beim zweiten Recht, das du genannt hast, das Recht auf einen Anwalt. Das mag jetzt wie eine aufgelegte Frage klingen, wenn ein Anwalt den anderen Anwalt fragt, braucht man denn als Opfer auch einen Anwalt? Aber vielleicht kannst du kurz erklären, was der Anwalt in einem solchen Strafverfahren auch für das Opfer leisten kann.
Wir haben bereits in der ersten Folge gehört, dass Strafverfahren grundsätzlich sehr emotionsbehaftet sind. Aus der Sicht des Opfers ist es ja nochmal viel emotionaler. Das heißt, der Anwalt hat in erster Linie die Aufgabe, diese emotionsgeladenen Schilderungen zu übersetzen in einen strukturierten Vortrag, damit die Strafverfolgungsbehörden entsprechend Bescheid wissen und ihre Ermittlungen entsprechend vorantreiben können. Der Anwalt hat aus meinem Verständnis her noch eine ganz große Rolle, die er sehr proaktiv machen kann. Er kann nämlich die Verfahrensermittlungen unterstützen, indem er wirklich sich auch einbringt ins Verfahren und das Verfahren nach vorne bringt, indem er Zeugen benennt, indem er Anträge stellt oder auch proaktiv Informationen sammeln kann und die den Behörden darlegen kann. Ich mache ein Beispiel. Der Anwalt kann aus einer Betrugswebseite, die online ist, gewisse Daten herausholen und sagen, Achtung, diese Webseite ist in Portugal gehostet. Deswegen, liebe Strafverfolgungsbehörden, stellt einen Antrag auf Rechtshilfe nach Portugal, um diese Webseite abzuschalten. Dadurch setzt man einfach Schritte für die Strafverfolgungsbehörden und Ideen, nach welchen Maßnahmen sie greifen kann, was sie tun kann, und bringt so die Ermittlungen in die richtige Richtung oder in eine vielversprechende Richtung und kann dadurch auch für das Opfer einen enormen Mehrwert bringen.
In der letzten Folge haben wir ja auch betont, wie wichtig das Recht auf Akteneinsicht für den Beschuldigten sein kann. Jetzt ist es so, dass auch das Opfer ein Recht auf Akteneinsicht hat. Was bietet das aus deiner Sicht für einen Mehrwert?
Wir haben schon gehört, dass ein fähiger Verteidiger bei einem Beschuldigten das Strafverfahren sehr, sehr streng monitort und versucht, die richtigen Incentives zu setzen und die Beweismittel einzubringen, um das Verfahren zum Erliegen zu bringen oder zu einem Freispruch zu bringen. Und wenn wir jetzt die Seiten wechseln und das Opfer sozusagen als anwaltliche Seite betrachten, dann ist es natürlich mein Interesse, hier zu schauen, dass das Strafverfahren nicht eingestellt wird, sondern dass dieser Schaden, dem dem Opfer entstanden ist, auch anerkannt wird, auch im Strafverfahren sichtbar wird und mit einem entsprechenden privatbeteiligten Anschluss auch zu einem gewissen Erfolg geführt wird. Das bedeutet, wenn sich herauskristallisieren würde, dass meine Anzeige, die das Opfer gemacht hat und vom Beschuldigten durch eine entsprechende Aussage eben nicht belastbar sein könnte, dann würde ich schauen, weitere Beweismittel einbringen zu können, indem ich zum Beispiel Verletzungsanzeigen nachreiche oder eine Stellungnahme des Geschädigten reinbringe oder Fotos reinbringe, die nützlich sind, um diese Ermittlungen fortführen zu lassen und hin zu einem Hauptverfahren zu bringen. Deswegen ist meiner Meinung nach eins von den wichtigsten Themen diese Akteneinsicht als Verteidiger und gerade aus der Verteidigersicht sehr wichtig, weil wir als Verteidiger ein Gespür haben, geht es jetzt eher in der Richtung Verfahrenseinstellung oder sind wir so weit, dass wir dem Hauptverfahren schon entgegenschauen können.
Muss ich denn als Opfer auch zwingend am Strafverfahren teilnehmen? Gerade im Hinblick darauf, dass man ja auch oft Ansprüche gegenüber dem Täter geltend machen will.
Grundsätzlich ist es so, dass das Opfer einer Straftat nicht die Pflicht hat, am Strafverfahren teilzunehmen, es sei denn, man wird als Zeuge geladen. Als Zeuge geladen wird man, wenn man Wahrnehmungen von der Straftat hat, also es ist sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man auch als Zeuge einvernommen wird. Da eben sieht das Gesetz auch vor, dass ihr eine entsprechende Pflicht habt, dieser Zeugenladung nachzukommen und wahrheitsgemäß auszusagen. Und im Zuge dessen bietet sich es einfach an, schon im Strafverfahren sich dem Verfahren anzuschließen als Privatbeteiligter, als Geschädigter und einen konkreten Geldbetrag geltend zu machen, auch wenn vielleicht der finale Schaden noch gar nicht komplett klar ist und konkret beziffert ist, aber man kann sich schon mit einer gewissen Teilsumme einlassen.
Und das ist insofern ein ganz spannender Aspekt, weil ja hier zivilrechtliche und strafrechtliche Ansprüche zusammentreffen. Das heißt, ich habe im Rahmen des Strafverfahrens die Möglichkeit, zivilrechtliche Ansprüche gegenüber dem Täter, die ich sonst separat einklagen müsste, gleich mitnehmen zu lassen. Und wenn es auch am Beginn nur einmal ein Teilanspruch ist, den mir der Strafrichter zuspricht, weil er sagt, das steht mal jedenfalls zu und wenn du dann mehr haben willst, musst du eben zu einem Zivilrichter gehen, aber das ebnet schon einmal sehr den Weg. Der Vorteil dran ist einfach, in einem Zivilverfahren muss ich immer auch eigenes Geld investieren, wenn ich klage, muss ich immer Gerichtsgebühren zahlen, ich muss einen Anwalt zahlen. Im Strafverfahren habe ich insofern ein bisschen einen Vorteil, die Staatsanwaltschaft ermittelt mal für mich, nimmt mir schon ein bisschen Arbeit ab bei der Begründung Erhöhung meines Anspruchs und ich habe insofern kein großes Kostenrisiko.
Genau, und ergänzend dazu ist nur zu sagen, gleichzeitig werde ich mit meinem kompletten Schaden noch nicht gehört. Es ist nicht das Forum, wo der Schaden diskutiert und genau analysiert wird. Es wird vielleicht gesagt, okay, da ist was passiert, aber was jetzt die ganzen Konsequenzen für das Opfer sind, wird hier nicht ganz genau angeschaut. Deswegen wird in den meisten Fällen eben ein Teil Schadenersatz oder ein Teil Schmerzensgeld zugesprochen und im Übrigen für den Rest auf den Zivilrechtsweg verwiesen, wo man dann sich dann tatsächlich den Anwalt nehmen muss und in einer Zivilklage dann den Anspruch weiter betreiben muss.
Der Vorteil ist aber, wie gesagt, wenn es das Strafrecht schon mal entschieden hat, auch wenn das Zivilgericht jetzt nicht unbedingt daran gebunden ist, der Weg ist schon mal geebnet und es ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass das der Zivilrichter so ganz anders sieht als der Strafrichter, der sich ja auch intensiv damit beschäftigt hat. Was kann man sich als Opfer jetzt von seinem Strafverfahren erwarten?
Die Stellung des Opfers im Strafverfahren ist grundsätzlich aus technischer Sicht jene des Zeugen. Das heißt, man wird als Zeuge einvernommen, als Geschädigter und als Zeuge. Da unterliegt man der Wahrheitspflicht und dementsprechend muss man auch schauen, dass die Aussagen, die man tätigt, so auch Bestand haben können im Hauptverfahren und dass diese Ansprüche oder diese Aussagen auch belegt werden können. Während man also als Beschuldigter die Plädoyers hört und dann zur Sache befragt wird, steigt man als Geschädigter üblicherweise erst ein, wenn das Beweisverfahren eröffnet ist. Das heißt, man verpasst diese Vorträge, ist vor der Verhandlung draußen vor dem Saal und wartet, bis man aufgerufen wird. Dann wird man reingerufen, als Zeuge zur Wahrheitspflicht belehrt und schildert dann das, was vorgefallen ist, antwortet auf die Fragen des Staatsanwalts, des Opfervertreters und des Verteidigers und verlässt danach eigentlich wieder dem Saal. Man kann bis zum Schluss dann auch drinnen bleiben, um das Urteil zu hören, aber grundsätzlich war diese Zeugenpflicht eigentlich das, was am Ende des Tages dort passiert. Wenn der Verteidiger des Beschuldigten auf eine Diversion hinarbeitet, dann wird es einen Moment geben, wo auch der Angeklagte sich persönlich vor Gericht bei der geschädigten Person entschuldigt. Das ist eine Möglichkeit. Und die Besonderheit bei der geschädigten Person ist, dass der Richter auch noch fragt, will man sich dem Verfahren als Privatbeteiligter anschließen? Möchte man ein Schmerzensgeld oder einen Schadenersatz geltend machen? Und wird danach auch zu einem konkreten Geldbetrag gefragt, den man hier geltend machen will. Das sind die Besonderheiten, die vielleicht den normalen Zeugen vom Opfer als Zeugen sehr unterscheiden.
Du hast jetzt gerade erwähnt, dass das Opfer quasi quer einsteigt in die Strafverhandlung, weil es erst später aufgerufen wird, während der Opfervertreter, also der Anwalt des Opfers, ja von Beginn an dabei sein kann. Das ist ja auch irgendwo der Mehrwert eines Rechtsanwalts, den man als Opfervertreter beauftragt.
Das sieht man auch ganz, ganz klar darin, wo der Opfervertreter letztlich im Ritus des Strafverfahrens Platz nimmt. Er nimmt neben dem Staatsanwalt Platz. Das heißt, er unterstützt hier die Anklage und der Opfervertreter kann hier den Mehrwert schaffen, dass er vielleicht auf Aspekte eingeht, die der Staatsanwalt, dem es ja um die Bestrafung des Täters geht, denen es da vielleicht manchmal gewisse Feinsinnigkeiten oder Aspekte entgehen. Da springt der Opfervertreter rein und fokussiert das Interesse seines Mandanten, nämlich das Interesse des Opfers, und kann hier gezielte Nachfragen gegenüber allen Zeugen und gegenüber dem Beschuldigten fortführen und darlegen. Und das ist definitiv ein großer Mehrwert, um letztlich die Ansprüche des Opfers zu einem Erfolg zu führen.
Und ich glaube, der weitere Vorteil eines Opfervertreters ist ja auch der, dass der so ein bisschen die Emotionalität, die natürlich beim Opfer mit einhergeht, ein bisschen aus der Diskussion rausnehmen kann.
Ganz richtig, Johannes, denn die Opfergeschichte ist natürlich mit großen Emotionen behaftet und wenn jetzt der Verteidiger die Möglichkeit hat, mit dem Opfervertreter auch eine konstruktive Lösung zu finden, wo wir vielleicht wirklich am Ende des Tages eine Lösung finden, dass das Opfer eine Entschädigung erhält und der Täter entsprechend Verantwortung übernimmt und das auf einer nicht emotionalen Ebene so weit vorbereiten, dass es dann in der Hauptverhandlung auch funktioniert. Darin liegt natürlich ein großer Mehrwert, wenn die anwaltliche Begleitung hier auch für das Opfer ermöglicht wird.
Was kann denn für das Opfer jetzt herauskommen aus der Strafverhandlung?
Am Ende der Strafverhandlung steht das Urteil, dann kann der Richter natürlich den Täter freisprechen und die Ansprüche des Opfers werden dann auf den Zivilrechtsweg verwiesen. oder das Gericht verurteilt den Täter und entscheidet auch über den privatbeteiligten Anspruch und verkündet zum Beispiel eine Entscheidung, dass der Täter dem Opfer eine gewisse Schadenssumme zu bezahlen hat. Es kann die volle Schadenssumme, die das Opfer geltend macht, oder aber auch einen Teil nur zusprechen und für den Rest, der noch zu klären ist, das Opfer auf den Zivilrechtsweg verweisen.
Ganz wichtig zu betonen dabei ist, dass selbst dann, wenn der Täter freigesprochen wird und man keinen privatbeteiligten Anspruch im Strafverfahren bekommt, noch nicht aller Tage Abend ist. Man kann das immer noch auf dem Zivilrechtsweg einklagen und da werden die Karten dann einfach wieder neu gemischt. Ich glaube, insgesamt haben wir jetzt einen sehr guten Überblick erhalten, was Opfer in einem Strafverfahren tun können, wie sie auch ihre Ansprüche geltend machen können. Vielen Dank für die sehr spannenden Ausführungen, lieber Lukas.
Vielen Dank, Johannes, für die Einladung. Es war wirklich sehr inspirierend und spannend.
Sollten Sie noch Fragen oder Anmerkungen zum Podcast haben, freue ich mich immer über eine E-Mail an podcast@ra-zieler.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.